SWR 2 Zeitgenossen.
Cornelia Weigand, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli sind bei der Hochwasserkatastrophe in Ihrer Verbandsgemeinde, der Verbandsgemeinde Altenahr, 38 Menschen ums Leben gekommen. Fast die Hälfte der Gebäude wurden zerstört oder beschädigt, darunter auch das Rathaus. Wie war das, Frau Weigand? Sie hatten sich auf ein Hochwasser vorbereitet, aber dass es ein solches Ausmaß haben würde, wie war das? Wie war dieser Nachmittag und dieser Abend?
Wir waren auf ein Hochwasser vorbereitet. Wir haben auch die Vorbereitungen schon am Vortag und auch vorher schon mit Warnungen angefangen. Es sind Baustellen gesichert worden, die Informationen sind rausgegangen, die Wehren sind in die Alarmbereitschaft gegangen, die entsprechenden Einsatzpläne sind abgearbeitet worden. Aber die Prognosen haben am Anfang nur 2 Meter noch was für unseren Pegel vorhergesagt, auch am gleichen Morgen meines Wissens noch, und sind im Laufe des Tages auf einen Pegel von etwas über 3 Metern erstmal hochgegangen. Und das entspricht dem Niveau, was wir eigentlich 2016 hatten, was immer als Jahrhunderthochwasser bezeichnet wird. Jetzt in der Retrospektive wissen wir, dass das eigentlich so 30-, 40-jähriges Niveau hat. Und dass das Wasser so hochkommt. In Altenahr selber hatten wir um die 10 Meter. Das war überhaupt nicht denkbar. Diese Mengen von Wasser hatte noch keiner zu Lebzeiten gesehen. Die sind auch beim 200-jährigen Hochwasser so nicht in der Planung und nicht vorgesehen. Und die waren eben nicht angekündigt. Nachmittags Richtung 3:30, 4 ist erstmals eine Prognose von 5,50 Meter aufgetaucht. Das macht dann klar, worum es geht. Und da haben wir auch versucht, drauf zu reagieren.
Die Menschen in Ihrer Verbandsgemeinde mussten die Nacht dann ohne Hilfe durchstehen, ganz einfach, weil niemand mehr in die betroffenen Gebiete kam. Hubschrauber konnten wegen des Unwetters nicht starten, um zu helfen und so. Wie schrecklich war das für Sie und Ihr Team zu wissen, wir können erstmal nichts tun. Wir haben alles, was wir vorbereiten konnten, getan, aber jetzt können wir nichts weiter tun.
Das war für die Feuerwehreinheiten und auch für mich, für alle, die das mitgekriegt haben, eine ganz schwierige Situation zu wissen. Die ganzen Hilferufe sind in den Systemen eingegangen, sei es über die Leitzentralen, sei es auch bei den Leuten, soweit es noch ging, persönlich auf den Handys. Und es konnte keine Hilfe geschickt werden und das macht verzweifelt. Wir haben einfach gehofft, dass am nächsten Morgen die Menschen noch dort sind, wo sie ihre Hilferufe absetzen konnten. Und im Laufe der Nacht ist ja auch jegliche Kommunikation zusammengebrochen. Digitalfunk, Analogfunk, irgendwann das meiste an Mobilfunknetz. So dass auch eine Kontaktaufnahme gar nicht mehr möglich war. Auch unter den einzelnen Feuerwehren ein Kontakt nicht mehr möglich war. Und das hat diese Lage noch verzweifelter gemacht.
Eben diese Abhängigkeit, diese Mobilfunktechnik und des Stroms. Ist das auch eine der Lehren aus dieser Katastrophe, dass wir uns nicht nur von sowas abhängig machen dürfen? Denn dann war die ganze Kommunikation zusammengebrochen.
Also es ist, glaube ich, in dieser Nacht vieles passiert, was vorher so nicht denkbar war. Wo man eigentlich froh war, es funktioniert anders. Was im Moment gemacht wird, ist, dass im Kreis Ahrweiler ein Sirenenkonzept umgesetzt wird mit digitalen Sirenen. Das heißt, das sind Sirenen, die auch Durchsagen machen können. Und die auch gepuffert werden zumindest, sodass sie vom Stromnetz bis zum gewissen Maß erstmal unabhängig sind, damit die auch in einer solchen Katastrophenlage, wenn das Netz zusammenbrechen sollte, noch einsatzfähig sind. Das ist einer von vielen Schritten, die passieren müssen.
Und wo haben Sie dann die Nacht verbracht? Wie ging es Ihnen?
Ich war relativ lang im Rathaus. Da hat mich dann mein Wehrleiter rausgeholt. 9:30, 10 Uhr abends, als das Rathaus dann auch anfing, auch im Erdgeschoss vollzulaufen und nicht nur im Keller. Und wir waren in Altenahr, dort, wo auch die restlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Altenahr selber waren und dort auf einem großen, höher gelegenen Parkplatz in der Nähe der Kirche, wo eben auch viele Menschen in Sicherheit gebracht worden waren aus den großen Hotels, die ja da unten auch geflutet worden sind. Und wo wir relativ lange noch Kommunikation aufrechterhalten konnten, weil dort auch unser Einsatzwagen der Feuerwehr stand.
Aber da ist das Wasser ja auch irgendwann hingekommen.
Da ist das Wasser auch irgendwann hingekommen. Es hat aber, bevor es diesen größeren Parkplatz dann noch hätte fluten können, der relativ hoch liegt unter der Kirche, dort hat es dann irgendwann seinen Scheitel erreicht, so circa, ja, ungefähr um 11:30 Uhr nachts.
Und wo sind Sie dann hin?
wir haben dann noch eine ganze Weile dort zugewartet und haben eben auch nochmal geguckt, wie sind die Leute in der Kirche untergekommen, wie sieht's aus im Kirchenasyl, und sind dann irgendwann in das Neubaugebiet in Altena hochgegangen. Es war alles stockfunster, es gab auch keinen Strom mehr, es konnte auch nichts mehr gemacht werden in der Nacht, und sind dann in der Dämmerung wieder runter in den Ort gekommen, um zu gucken, wie kann es weitergehen, was kann man jetzt machen, wie ist die Situation, wie ist die Schadenslage, wie ist das Bild. Es gab ja erstmal auch keine Kommunikation.
Sind Sie selbst auch betroffen? Also ist Ihr Haus auch überflutet worden?
Ja, wir sind in Gesellschaft von ganz vielen, und uns geht es noch deutlich besser als anderen. Wir hatten nur 6 Meter hoch das Wasser im Haus, und bei uns ist aber vieles an Dokumenten, an Kleidung erhalten geblieben, und bei vielen anderen ist wirklich alles weg. Und wir leben beide, wir haben uns, also insofern geht es uns gut im Verhältnis.
Es gab an der Ahr ja schon extreme Hochwasser. Sie haben das Hochwasser von 2016 angesprochen. Es gab aber auch schon frühere, 1910 und 1804. Die wurden aber, wenn ich es richtig gelesen habe, bisher nicht erfasst in den Hochwasserkarten, sondern nur das von 1947 und 2016. Hätte das was geholfen, diese schlimmen frühen Hochwasser mit zu erfassen? Also wäre man dann irgendwie noch besser vorbereitet, oder war es einfach ein so singuläres, katastrophales Ereignis, dass egal was vorher dokumentiert worden ist, es hätte trotzdem alle überrascht?
Ich glaube, das ist nicht dokumentiert worden vorher, weil man anscheinend von Seiten des Landes, aber da müssten Sie wahrscheinlich an die Wasserbehörden rantreten, die können Ihnen das besser sagen, weil da erfasst worden ist, glaube ich, was schon mal wirklich valide, nachvollziehbar gemessen worden ist. Und diese älteren Hochwässer sind eben nicht nach heutigen Maßstäben gemessen worden. Ob das viel geändert hätte in der Situation, das weiß ich nicht. Vielleicht eher nicht, weil das eine so komplexe Situation war. Man an so vielen Stellen festgestellt hat, die Systeme, die wir bisher haben, reichen nicht aus. Und ich glaube, nur aufgrund des Bewusstseins, dass solche extremen Ereignisse vielleicht noch etwas häufiger eintreten als erwartet, dann sind es immer noch 80, 90, 100 Jahre, die dazwischen liegen oder da jetzt dazwischen lagen. Was in Zukunft kommt, es steht leider nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Hätte vielleicht in der Situation noch nicht viel geändert. Es gibt in Dernau ein Haus, wo die Pegelmarken sowohl von 1804 als auch von 1910 angemarkert sind. Und es gibt auch in Altena im Tunnel diese Hochwassermarken. Wenn man jetzt die Marken sieht von 2021, da liegen noch mal mehrere Meter dazwischen. Und insofern sieht man auch, dass dieses Ereignis noch mal deutlich größer war. Und das hat auch nicht nur was mit Rückstau an Brücken zu tun, den wird es damals auch gegeben haben. Und in der Ortslage Altena selber, wo der Unterschied auch sichtbar ist und sehr groß ist, auch zu den letzten 2 ganz großen Hochwasserereignissen, da gab es keinen sichtbaren Rückstau an den Brücken, da ist das Wasser geflossen. Das war einfach der Rückstau durch die Mäander, die dort die Ahr macht mit dem Langfichtal.
Sie haben unmittelbar nach der Katastrophe gemeinsam mit 13 anderen Bürgermeistern einen offenen Brief geschrieben an führende Politikerinnen und Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Damit sind Sie so ein bisschen die Botschafterin des Ahrtals geworden, weil Sie relativ früh Ihre Stimme erhoben haben, obwohl Sie gar nicht so sehr Kameras und das Medienecho mögen. Trotzdem haben Sie das gemacht. Warum?
In der Flutnacht hatte ich, glaube so nachts um 2, 3 noch mal ein ganz klein bisschen Mobilfunkempfang auf der Höhe, wo wir dann waren in der Dunkelheit, und konnte dann zum einen, ich glaube, in einem News-Ticker eines öffentlich-rechtlichen Senders lesen, dass wir Kreis Ahrweiler der Kreis waren, der als letztes den Katastrophenalarm ausgerufen hat und dann alle davon berichtet haben, dass es schwere Schäden in Schuld und in Neuenahr gibt. Und zwischen Schuld und Neuenahr liegen nochmal ungefähr 30 Flusskilometer und hauptsächlich Verbandsgemeinde Altenahr, die gar nicht stattgefunden hat. Und es war mir am nächsten Morgen, als wir dann auf unsere Burgruine geklettert sind, um von oben runter zu gucken auf den Ort, um uns ein Bild zu verschaffen, und wir da diese extremen Schäden auch an den großen alten Eisenbahnbrücken gesehen haben, war klar, da muss ganz, ganz viel passiert sein, und auch ohne Kommunikation, das muss verheerend aussehen. Und dieses Bild hat sich in den nächsten Tagen bestätigt, wo klar war, aus einer Laiensicht, das sind Schäden im zweistelligen Milliardenbereich alleine bei uns. Das wird Jahre bis Jahrzehnte dauern und wir werden ganz viel Geld, Arbeitskraft und Wissen brauchen, um das irgendwie stemmen zu können. Und mir war klar, das ist, oder so habe ich es empfunden, das ist die einzige Chance, die wir haben, indem wir dafür eine Öffentlichkeit finden, das transparent machen und darüber auch das Bewusstsein zu schaffen und den Druck zu schaffen, dass hier gehandelt werden muss.
Das Gegenteil war ja der Fall. Sie waren ja eben, wie Sie sagen, mittendrin und auch mit am schlimmsten betroffen.
Ja, das war auch ein Teil der Angst, dass wir einfach viel zu lange auch nicht wahrgenommen werden. Ganz am Anfang haben wir auch einfach erstmal überhaupt Hilfe gebraucht. Das war auch der erste Schritt, sehr schnell die ersten Medienvertreter zu finden, um zu zeigen, okay, hier geht gar nichts mehr. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen weiterhin Rettung. Es sind noch nicht alle Leute geborgen. Das waren so die ersten Schritte und nachher auch wirklich klar zu machen, wie können diese Gelder fließen, wenn nicht transparent wird, von welchem enormen Ausmaß wir reden. Das war eben kein normales Hochwasser, wie man das an einem großen Fluss kennt, wo das Wasser langsam kommt, man auch Tage vorher weiß, wie hoch es ungefähr wird, dann langsam geht. Da muss man natürlich immer noch trocknen und da sind auch noch große Schäden. Aber wenn es getrocknet ist, die Orte sehen so aus wie vorher und bei uns steht eigentlich wirklich kein Stein mehr auf dem anderen.
Nun sind ja ganz viele Menschen direkt dann ins Ahrtal gekommen, um zu helfen. Das war zum Teil ja auch Chaos. Wie war der Morgen danach und die ersten Tage?
Also es war mit Sicherheit sehr, sehr chaotisch, aber andersrum, ohne diese ganzen Hilfen wäre es gar nicht gegangen. Und insofern sind wir unendlich dankbar für die ganzen Leute, die da waren und einfach gemacht haben. Dass dann da auch mal was dabei ist, was in der Koordination schwierig ist oder was vielleicht jetzt nicht optimal war oder weil so viele Fahrzeuge gekommen sind, dass man sich gegenseitig gestört hat, das ist überhaupt nicht verwunderlich, aber wichtig war, dass da viele da waren und dass Hilfe da war, auch mit schwerem Gerät, dass Lebensmittel da waren, Wasser eingeflogen worden ist, ärztliche Versorgung irgendwie versucht worden ist, aufzustellen, an Medikamente ranzukommen, all das.
Die Solidarität hat die auch geholfen, also mental geholfen bei all dem Leid?
Wer am nächsten Morgen in diesen zerstörten Orten das gesehen hat, was ist mit dem eigenen Zuhause, mit der eigenen Nachbarschaft, mit den eigenen Verwandten passiert. Das ist eine sehr dunkle Zeit. Und einfach da Menschen drumherum zu haben, die helfen und einem zeigen, dass man in der Situation gar nicht alleine ist und da nicht ganz alleine durch muss, durch diese Angst, dieses Chaos, diese Verzweiflung, dieses Nicht-Wissen, wie geht es überhaupt die nächsten 5 Minuten weiter. Das hat, glaube ich, viele Leute so weit stabilisiert, dass sie überhaupt die ersten Tage überstehen konnten.
Wir haben es schon erwähnt, auch das Rathaus der Verbandsgemeinde ist völlig zerstört. Dieses Gespräch nehmen wir in Ihrem Ersatzrathaus in einem ehemaligen Hotel oberhalb des Ortes auf. Etliche Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Opfer der Flutkatastrophe geworden. Einige sind traumatisiert und nicht arbeitsfähig, haben Sie auch schon in Interviews gesagt. Wie schaffen Sie es trotzdem, den Betrieb aufrechtzuerhalten, hier jeden Tag da zu sein und zu arbeiten?
Die Bediensteten hier in der Verwaltung kommen großenteils hier aus der Gegend. Das heißt, sind auch schon ganz lange dabei. Sie arbeiten für ihre eigenen Orte, für ihre eigenen Nachbarinnen und Nachbarn, Freunde, Verwandte, für sich selber. Arbeiten, weil sie die Gegend hier mögen, hier verwurzelt sind, hier identifiziert sind. Und so funktioniert es irgendwie. Wir merken immer wieder an allen Ecken und Enden, es sind Provisorien, es quietscht an allen Stellen. Es ist noch schwieriger als unter normalen Bedingungen damit umzugehen, aber es nützt nichts. Es muss irgendwie weiter an den Themen gearbeitet werden, die jetzt vordringlich sind.
Haben Sie zusätzliche Hilfe bekommen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Vielleicht oder Experten oder?
Also wir haben einige Experten mit an Bord, die uns auch ehrenamtlich unterstützen. Es sind auch Aufrufe gelaufen auf Bundesebene. Dort hat es erste Rückmeldungen gegeben von Menschen, die uns gerne unterstützen wollen. Wir müssen jetzt eben auch gucken, passen tatsächlich die Qualifikationen, damit die uns tatsächlich auch inhaltlich helfen können. Weil wir müssen natürlich irgendwie Platz schaffen. Wir haben jetzt schon hier zu wenig Platz. Wir müssen also auch da nochmal Container bauen, dass die Leute sitzen können. Sie müssen fachlich so versiert sein, dass wir nicht viel Zeit in die Einarbeitung stecken müssen, sondern sobald die unsere besonderen Belange kennen, die auch wirklich uns produktiv unterstützen können. da sind wir guter Hoffnung. Wir haben jetzt einen größeren Stellenplan verabschiedet und hoffen, dass wir da auch finanzielle Unterstützung bei der Finanzierung dieser Stellen bekommen. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Der Markt war schon vorher leergefegt. Und natürlich brauchen wir viele Leute im Bereich Hochbau, Tiefbau und im Bereich wirklich Verwaltung mit entsprechender Fachausbildung.
Wie ist denn der Stand in den betroffenen Gemeinden? Es ist ausgeräumt, es ist vielfach auch getrocknet oder läuft die Trocknung noch? Wird denn auch schon wieder aufgebaut?
Da, wo Privatleute Zugriff auf Firmen haben, wird oft schon wieder aufgebaut oder bei einigen Betrieben auch. Hängt auch davon ab, wer hat eine Versicherung, wer hat keine Versicherung. In der Menge ist es aber teilweise einfach noch schwierig. Man muss überhaupt die Firmen kriegen. Die Leute brauchen Abschläge, damit sie da auch bezahlen können. Und gerade wenn man sieht, die Leute haben ja nicht alle eine Versicherung bekommen, haben sie teilweise auch nach einer Schadenabwicklung 2016 nicht wieder erhalten, auch wenn sie dann zusätzliche Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen haben. Die waren alle auf diese 3,71 Meter ausgelegt. Das war früher unsere Jahrhundert-Hochwassermarke. Darauf musste das auch ausgelegt sein, aber von knapp 4 Metern auf 10 Meter ist jedem klar, wenn ich da auch Planken einziehe, wasserdicht mache, das läuft einfach alles oben drüber. Das reicht nicht. Und die Leute haben dann oft dann einmal den Schaden ersetzt bekommen von der Versicherung und dann gibt es das außerordentliche Kündigungsrecht nach dem Schadenfall und die Weiterversicherung war da nicht zu gewährleisten. Da laufen dann noch, je nachdem, beim Haus noch Finanzierungen, die abgezahlt werden müssen. Es gibt keine anderen Alternativen. Und das heißt, die Leute haben dann auch nicht unbedingt viele andere Möglichkeiten, um für große Leistungen beim Wiederaufbau und Vorleistung zu treten. Und jetzt warten alle händeringend, dass sie die ersten Abschläge kommen.
Die Materialknappheit wahrscheinlich, die sowieso da ist, trifft Sie natürlich doppelt hier.
Ja, also es gibt eine große Materialknappheit. Teilweise wird auch versucht, Material gezielt hier hinzubringen. Andersrum, es gibt ganz viel positive Unterstützung, was das angeht. Aber die kann auch nicht alles leisten. Und es gibt auch immer ein paar Hasardeure, die auch versuchen, daraus nochmal Profit zu schlagen. Es ist also bei allem nicht einfach und überall gibt es so ein bisschen auch Schwierigkeiten. Und es wird sich jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich zeigen, kriegen wir genug Material, kriegen wir genug Baufirmen oder werden Leute auch Monate warten müssen.
Und es haben alle nach dem Sommer dann immer gesagt, der Winter steht vor der Tür und der ist jetzt da. Wo sind die Leute untergebracht, deren Haus nicht mehr bewohnbar ist?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Manche konnten eine Ferienwohnung anmieten oder eine kleine Wohnung irgendwo anmieten. Andere sind im Gästezimmer bei Freunden, bei Verwandten. Manche, da wo das Erdgeschoss betroffen war und das Obergeschoss in Ordnung ist, in einem Ort, wo sonst die Infrastruktur provisorisch ans Laufen gebracht ist, die können teilweise dann beheizen und im oberen Teil des Hauses unterkommen. Wir sind im Moment noch dabei und hoffen, dass die jetzt demnächst auch wirklich einlaufen, so Mobile Homes aufzustellen, um da auch ein paar die Möglichkeit zu bieten. Auch da sind die Listen an Interessenten deutlich länger als die Anzahl an Häusern, die wir kriegen können. Das ist ganz schwierig zu erfassen, weil die Leute sich ja nicht irgendwo melden müssen. Die müssen sich auch nicht so schnell ummelden. Die sind irgendwo untergekommen und wir wissen nicht, ist das für gut? Reicht das noch die nächsten 3 Wochen? Das ist also ganz schwierig. Es hat die letzten Tage und Wochen große Aktivitäten gegeben, das, was an Häusern da ist, irgendwie zu beheizen. Gar nicht immer auch mit der Maßgabe, dass dann in diesen Häusern die Leute unterkommen können, sondern alleine schon, damit die Häuser nicht noch einen Frostschaden kriegen, damit die überhaupt heil, teilweise auch als Rohbau über den Winter kommen, um im nächsten Jahr dann weiter aufgebaut werden zu können. Aber zum Teil eben auch, wenn sie dann bewohnbar sind, wenn sie beheizt sind, um den Leuten auch im Winter entsprechend eine Unterkunft bieten zu können, die dann auch nah ist an der Schule, nah ist hoffentlich am Arbeitsplatz, den es dann noch gibt und so weiter.
Zu Ihnen, Cornelia Weigand. Sie sind 1971 auf Sylt geboren. Wenn man am Meer geboren ist, prägt das besonders?
Ich glaube, jeder, der in einer markanten Landschaft geboren ist, wird von der Gegend geprägt. Das merke ich auch. Das ist auch so, ja.
Sie sind aber dann schon lange weg von Sylt, sondern im Rheinland aufgewachsen, in Bonn, haben dort Biologie studiert. Ein Studium, das in der jetzigen Situation hilft, haben Sie mal gesagt, weil Sie Zusammenhänge besser verstehen. Wie hat Ihnen das geholfen?
es ist zumindest die Hoffnung, dass ich vielleicht mit ein paar der Angaben etwas mehr verbinden kann. Ich habe relativ früh deutlich gemacht, dass das was mit dem Klimawandel zu tun hat und dass es wenig bringt, nur auf uns zu schauen. Na, ihr wohnt doch alle viel zu nah am Fluss, weil in Deutschland und auch in anderen Bereichen hier in Europa an Mittelgebirgen die Menschen im Normalfall an den Wasserwegen, an den Flüssen wohnen und eben nicht auf den Bergen wohnen. Und dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Und es gibt natürlich die entsprechenden Zusammenhänge, was passiert mit Wetterlagen, die sich festsetzen, die dann auf der Stelle immer größer werden und auf der Stelle auch ihre Fracht abgeben. In diesem Fall halt unendliche Wassermassen. In vergangenen Jahren hatten wir Dürreperioden, weil sich dort Hochdrucksysteme bei uns festgesetzt haben und eben gar nicht zugelassen haben, dass es mal abkühlt, dass es Niederschläge gibt. Und das, was sich da verändert, zu verstehen oder wie das zusammenhängt, zumindest mal vielleicht Fragen stellen zu können, die eine oder andere Antwort etwas einordnen zu können, hilft manchmal auch mit entsprechenden Behörden etwas konkreter über fachliche Fragen in den Diskurs zu gehen.
Das ist sicherlich hilfreich. Das eine ist die Naturwissenschaft. Sie haben aber auch so eine kreative, kulturelle Seite, denn Sie haben Theater gespielt 10 Jahre lang. Wo und wie haben Sie das gemacht und welche Rollen hatten Sie da zum Beispiel?
Das ist mittlerweile sehr lange her. Das war in den Bonner Zeiten, zu Schul- und zu Studiumszeiten. Es war relativ viel auch im Bonner Sommer auf verschiedenen Bühnen, im Pantheon, auch im Bereich Kindertheater, im Bereich Erwachsenentheater. Und es kam mal ursprünglich aus der Pantomime. Insofern sind es nicht die ganz klassischen Rollen, sondern ein Theater, das sehr viel mehr in großen Bildern arbeitet und ist manchmal eine ganz gute Erfahrung. Es nimmt ein bisschen die Scheu davor, mit Menschen zu reden.
Hilft Ihnen vielleicht auch bei Ihrem jetzigen Beruf?
Vielleicht nehme ich daraus mit, dass wir Menschen etwas anderes sind als nur überleben und dass es noch etwas anderes gibt, das uns Kraft gibt. Und das mag mal in der Kultur sein, es mag in der Natur sein, es mag in der Musik sein. Und das gehört, glaube ich, für uns untrennbar dazu. Und wenn wir überlegen, da gab es den A-Psalm als Gedichtform, das zu verarbeiten. Es gab einen Trompeter, der am Anfang viel durch die Orte gezogen ist. Und es ist vielleicht der Teil, sich bewusst zu machen, was gibt uns Menschen in Extremsituationen Kraft und Zuversicht. Und daran mag ich mich vielleicht am meisten auch zwischendurch erinnern mit diesen Erlebnissen. Was macht das?
Das hat das Ahrtal ja auch verloren. Kultur, die Künstlerinnen geschaffen haben, wo die Ateliers kaputt sind, Museen, die überschwemmt wurden, viele solcher Dinge. Und mit Sicherheit ist es wichtig, auch das wieder zu haben, weil das eben auch das Menschsein ausmacht. Ja, das haben Sie gerade schön gesagt. Sie haben als Produktmanagerin für Medizinprodukte gearbeitet, auch ein paar Jahre in Waiblingen bei Stuttgart, bevor Sie 2013 dann der Liebe wegen ins Ahrtal gekommen sind, nach Altenahr gezogen sind. Wenn man von außen kommt, in eine Struktur, wo jeder jeden kennt, sind Sie gleich anerkannt und gut aufgenommen worden oder war das erstmal schwierig, hier Fuß zu fassen?
Ja und nein. Menschen, die von außen in gewachsene Strukturen kommen, die kommen erstmal von außen und die werden natürlich erstmal beäugt. Und ich habe Menschen getroffen, die sind so wie ich zugezogen, die sagten, oh, das ist aber total schwer, hier in Kontakt zu kommen. Und es gab andere, die haben gesagt, die sind zugezogen, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss nur auf die Leute zugehen. Da ist, glaube ich, was dran. Hier, es ist rheinisch geprägt, die Leute reden gerne miteinander, die feiern gerne miteinander und spätestens dann, wenn man sich in einem Verein engagiert hat, dann war der erste Kontakt da. Und ich mache gerne Sport und ich war im Sportverein. Und darüber habe ich Bekannte und Freunde gefunden, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und darüber ging es eigentlich ganz gut, Kontakt zu finden. Und so diese Mischung, so ein klein bisschen mal von außen zu sein und trotzdem nah an den Menschen zu sein, ist vielleicht auch nicht schlecht, um mal bestimmte Themen nochmal anders anzugehen. Andersrum habe ich auch, mein Mann ist Urgestein von hier und darüber habe ich, glaube ich, auch an vielen Stellen ja offene Arme bekommen und Vertrauensvorschuss bekommen. Und dann ist es mir vielleicht auch leichter gefallen als manchen anderen, die von außen dazugekommen sind.
Sie haben den Sport angesprochen. Sie laufen Marathon.
Ja, im Moment definitiv nicht.
Nee, klar, aber sind es gelaufen? Ja. Zum Beispiel, wo sind Sie schon mal gelaufen?
wo bin ich schon mal gelaufen? Ich glaube, mein allererster Marathon war tatsächlich dann in Amsterdam vor langer Zeit und dann natürlich auch damals mal in Bonn. Ich bin mal in Schottland, in Edinburgh gelaufen. Ich bin aber auch hier den Arathon gelaufen oder in Windhagen gibt es auch einen Geländemarathon, den ich mal noch irgendwann gelaufen bin. Also sowohl vor der Haustür als auch ein klein bisschen weiter weg.
Also schon einige. Ich habe mal irgendwo gelesen, ab Kilometer 30 fängt es an weh zu tun. Stimmt das?
Ich glaube, das hängt vom Trainingszustand ab. Aber für die meisten, die sonst nicht extreme Ultrastrecken laufen, wird ein Marathon im Kopf entschieden und nicht in den Beinen. Also das hat was damit zu tun, das Ziel vor Augen zu haben und durchhalten zu wollen und vielleicht dann auch die Kräfte ein bisschen einteilen zu wollen und die Kraftreserven zu mobilisieren. Ja.
Wie haben Sie das durchgehalten?
Ich glaube, die Idee ist vorher zu wissen, ich möchte ankommen oder ich möchte die Zeit X haben. Ich bin da nicht so illusorisch zu sagen, ich hätte eine Chance, vorne mitzulaufen, aber ich habe eine Chance, mit mir und gegen mich zu laufen oder gegen den Schweinehund oder für die Ziellinie oder was auch immer. Irgendwann gab es auch einen Charity-Lauf, wo Leute weltweit zur gleichen Uhrzeit gestartet sind und geguckt haben, wie weit sie kommen, bis ein virtuelles Car sie dann einsammelt, weil zu Corona-Zeiten keine gemeinsamen Laufevents da sind, wo die Idee dann ist, ja, möglichst lange durchzuhalten, um Spendengelder zu sammeln. Und meistens ist tatsächlich, was ist mein Ziel, was motiviert mich dazu und wie komme ich dann dadurch? Ich habe einen Marathon gehabt, da hatte ich dann orthopädische Probleme und habe dann auch überlegt, was mache ich denn jetzt und habe mir dann ein Eispack geben lassen und bin dann bis ins Ziel gehumpelt. Das war wahrscheinlich dämlich, aber das hat was damit zu tun gehabt, das Ziel erreichen zu wollen. Danach habe ich dann ein bisschen mit dem Training pausiert, aber das ist auch gut so.
Man muss einen starken Willen haben als Marathonläufer, Läuferin.
Ich denke ja. Oder extrem talentiert sein, dann geht das auch einfach so.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen. Heute mit der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr in Rheinland-Pfalz, Cornelia Weigand. Sie haben im naturwissenschaftlichen Dienst in einer nordrhein-westfälischen Landesbehörde gearbeitet. Dann sind Sie 2019 als Kandidatin für das Bürgermeisteramt angetreten. Warum? Wie kam das Interesse für die Politik?
Mein Mann und ich haben selber in Altenahr gewohnt. Und Altenahr ist auch der Sitz des Rathauses, ist der Platz an der Mittelahr, wo die meisten großen Hotels stehen. Und hat an bestimmten Stellen einen etwas angestaubten Charme gehabt, weil damals so die Hochzeiten des Massentourismus war in den 60er Jahren und an vielen Stellen, ja, es ist nicht investiert worden, weil vielleicht auch dann langsam die Inhaber ein gewisses Alter erreicht haben, keine Nachfolge hatten, wo ich mir dann gedacht habe, kommend aus dem Bereich Produktmanagement könnte ich ja vielleicht auch hier einfach Erfahrung einbringen, was für die Region machen. Sie hatten es gesagt, ich komme von Sylt, ich habe in Liechtenstein gearbeitet, am Bodensee gewohnt. Das sind wunderschöne Gegenden und ich empfinde es hier an der Ahr auch einfach ganz wunderschön. Ich bin über das Laufen viel draußen, als Biologin viel draußen gewesen. Mich begeistert diese Region und da habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich das, was ich meiner freien Wirtschaft gelernt habe, gewinnbringender hier einsetzen als dort in der Behörde der Länder, in der ich da vorher gearbeitet habe. Und darüber ist diese Idee entstanden.
Sie haben als Parteilose kandidiert. SPD und Grüne haben Sie dann unterstützt. Und Sie haben 60% geholt, was ja total beachtlich ist, ein enormer Erfolg. Was waren Ihre Themen? Wie haben Sie das geschafft, die Menschen hier für sich zu gewinnen?
Gefühlt ist das jetzt ganz weit her. Eins der Themen war tatsächlich zu sagen, ganz lange gab es immer eigentlich eine Zweidrittelmehrheit der CDU und wenn eine Partei, egal welche, eine so große Mehrheit hat, dann muss es keinen inhaltlichen Austausch über Themen geben. Dann muss es nicht um das Suchen nach den geeignetsten Lösungen gehen. Das war meine Hoffnung zu sagen, wir müssen hier eigentlich gucken, dass wir mit den wenigen Mitteln, die wir haben, im Bereich Senioren, im Bereich Bildung, im Bereich Tourismus einfach moderner werden, mehr Möglichkeiten bekommen. Und das läuft am besten, indem wir die klugen Köpfe, die wir im Rat haben, die ja ganz unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, das sind ja alles Ehrenamtler, ja, zusammenschnüren und über die Themen anfangen zu diskutieren, um möglichst gute Lösungen zu erarbeiten miteinander. Und das funktioniert eben am besten, wenn da jemand ist, eine Person, die auch mit allen reden kann und wo auch klar ist, für alles offen zu sein. Und das ist uns am Anfang auch ganz gut gelungen. Nur leider hat uns nach einem halben Jahr auch Corona dann schon eingeholt gehabt. Und das nur über Videositzungen solche Sachen zu machen, macht es deutlich schwieriger, wirklich miteinander konstruktiv um Sachen zu ringen. Und aus Corona sind wir in diese Flutkatastrophe gekommen. Insofern ist es zurzeit nicht einfach.
Es sind nur 2 Jahre her, aber eben durch die Ereignisse klingt es wie aus einer anderen Zeit, wie Sie sagen. Ein Thema, wenn ich richtig den Wahlkampf zurückrecherchiert habe, ist auch, dass Sie ein Auseinanderfallen der Gemeinden auf dem Berg und auf dem Tal beobachtet haben und dass Sie die wieder zusammenführen wollten. Das hat wahrscheinlich durch die Katastrophe, ist das von alleine passiert, weil die, ich nehme an, dass die Berggemeinden den Talgemeinden enorm geholfen haben, oder?
Das ist auf jeden Fall so. Die Berggemeinden haben den Talgemeinden sehr geholfen. Jetzt geht es darum, das auch zu stabilisieren und zu verstetigen. Bei uns ist es so, da ist der größere Teil geschädigt. Wenn man den ganzen Kreis Ahrweiler anguckt, sind von 130.000 Leuten ungefähr 40.000 betroffen. Das heißt aber, es gibt ungefähr 90.000, die sind nicht betroffen. Teilweise wohnen die noch in Orten, wo andere betroffen sind. Aber da gibt es eben auch ganze Städte, die sind überhaupt nicht betroffen. Und die haben sehr unterstützt, aber die möchten natürlich auch ihr eigenes Leben haben. Und da wird es jetzt auch in Zukunft immer wieder Arbeit drauf verwandt werden müssen, dass beides da ist, beides seine Berechtigung hat und es um das verständnisvolle Miteinander und gegenseitige Unterstützen geht. Dass dann nicht die einen das Gefühl haben, sie werden in ihrem Alltag immer zurückgestellt, weil sie immer auf den Wiederaufbau achten müssen. Und andersrum klar ist, natürlich dürfen wir über Wiederaufbau reden. Wir nehmen euch da nichts weg, sondern wir gucken, wo sind die Synergien.
Für Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt davor zurückschrecken, ins Ahrtal zu kommen, weil sie sagen, da möchte ich jetzt nicht als Katastrophentourist oder so gelten, sagen Sie, nein, bitte kommt.
Ja, das ist wirklich ein Appell, ein Aufruf. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen zu sagen, ich komme dahin und ich komme auch bewusst dahin, weil ich da auch Umsatz auch da lassen möchte und auch zeigen möchte, wir sind da. Ich kann auch feststellen und sehen, wie weit ist der Wiederaufbau oder was ist noch zerstört und empathisch sein, ohne, ich sag mal vorsichtig, Einzelschicksale mit einer Kamera festhalten zu wollen oder die einzelnen Häuser von betroffenen Menschen dokumentieren zu wollen. Wenn ich mir bewusst bin, wenn ich herkomme, dass ich nicht eine heile Welt sehe, aber eine Welt sehe, die ja im Wiederauferstehen ist, und dann würden wir uns sehr freuen, wenn der eine oder die andere, die jetzt zuhört, zu uns kommt. Und das tut uns einfach auch gut.
Ist es leichter für Sie als Parteilose im Moment auch Dinge anzufordern oder Dinge anzusprechen? Macht es das im Moment leichter?
Ich persönlich unterliege keiner Raison an der Stelle. Und insofern, ja, darf ich auch mal unbequem sein. Wenn man Opposition ist, dann ist es manchmal zu leicht gesagt oder es wird einfach auch nur unterstellt, ich bin gegen Regierung. Wenn ich das gleiche Parteibuch habe wie die Regierung, dann ist natürlich manchmal auch einfach die Gefahr, dass wenn das Thema sehr unbequem ist, dass ich es vielleicht nicht so deutlich anspreche. Das fällt mir dann vielleicht leichter, tatsächlich zu verbalisieren, zu fragen, Themen nochmal in die Diskussion zu geben, die auch unbequem sind. Weil natürlich, die Schadenslage ist so komplex, das wird immer wieder Schwierigkeiten geben, immer wieder Diskussionsbedarf geben. Es wird auch immer mal wieder Fehlentscheidungen geben, wo man dann einfach sagen muss, okay, das ist passiert, es war so gar nicht absehbar. Man wird einfach gucken, okay, wie kann man jetzt da weiter vorangehen, um das wieder einzufangen oder um dann jetzt den Weg nochmal zu optimieren. Das ist normal, das wird passieren, das ist aber ja nicht angenehm und würde man lieber lassen. Also ich weiß gar nicht, wie ich es vernünftig ausdrücken soll, einfach wertschätzend. Ja, mir fällt es vielleicht einfach an der Stelle nochmal etwas leichter.
Hat es aber auch Nachteile, weil Sie dann eben nicht vielleicht so in diesem Parteinetzwerk oder so drin sind?
Es gibt in Parteien mit Sicherheit andere Netzwerke. Zu normalen Zeiten mögen die an manchen Stellen auch mal leichter tragen. Andersrum kann man eben auch jetzt wieder Themennetzwerke finden. Und auch das funktioniert zum Teil. Wenn es gute sachliche Argumente gibt, dann kann man auch vorsichtig oft auf einmal Unterstützung und Mehrheiten dann finden, weil man dann eben auch miteinander auf der Sachebene reden kann. Und das funktioniert durchaus auch in die Behörden rein oder auch in die politischen Gremien rein.
Die politische Aufarbeitung der katastrophalen Nacht läuft noch. Es ist ein Untersuchungsausschuss eingesetzt worden im Landtag. Meinen Sie, dass das wirklich alles im Endeffekt aufgeklärt werden kann? Oder ist es einfach, weil alles so zusammengebrochen war, das im Endeffekt dann vielleicht doch nicht in Gänze möglich?
Ich vermag es nicht wirklich einzuschätzen. Ich glaube, die Sachlage ist höchst komplex und da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein. Und die Nacht selber aufzuklären ist das eine. Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, sowohl aus den Umständen, die in dieser Nacht vorgeherrscht haben, als auch aus den Umständen später in der Bewältigung der Krisensituation, gibt es ganz viel Potenzial zu lernen und das sollten wir ganz dringend nutzen, weil da auch sichtbar war, dass die Strukturen auf solche Geschehnisse nicht in dem Maße vorbereitet waren. Eine solche Katastrophenlage konnte man wahrscheinlich auch nicht üben, aber an ganz vielen Stellen gibt es ganz viel Potenzial, es deutlich anders, besser, effektiver zu organisieren. Und jetzt kann man, wenn man ehrlich hinguckt, an vielen Stellschrauben sehen, wo es definitiv anders laufen sollte in Zukunft. Und so sollte man hoffentlich da dran gehen. Und das ist für mich das Wichtige, dass für die Zukunft einfach Systeme robuster werden.
Wichtiger als jetzt Schuldfragen zu klären ist, was kann man daraus lernen? Ja. 34 Häuser dürfen nicht mehr dort aufgebaut werden, wo sie bisher gestanden haben, weil die Flächen jetzt als Hochwasserschutzzonen ausgewiesen wurden. Was machen die Menschen, die dort gewohnt haben vorher, deren Grund das ist? Wo können die neu aufbauen? Gibt es Ausweichflächen? Wie kommen die klar?
Also es ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Teilweise haben die sich auch woanders schon etwas gesucht. Die SGD Nord sprach davon, dass die auch besonders unterstützt werden. Auch die ISB hat in Aussicht gestellt, dort über die Härtefallregelung ganz besonders zu unterstützen bei der Suche nach neuen Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz, gerade in der Verbandsgemeinde Altenahr, wir haben eine sehr bergige Struktur, das Tal ist sehr eng. Es gibt kaum Flächen, die geeignet wären überhaupt für Wohnbebauung. Und wir haben extrem viel Landschafts- und Naturschutz um uns herum. Wir sind auch eine ganz wunderbare Landschaft, aber jetzt fehlen uns Räume außerhalb der Überschwemmungsgebiete. Und da beginnt jetzt ein ganz schwieriges und zähes Ringen, wo wir denn jetzt Flächen wirklich zugewiesen bekommen, die wir tatsächlich als Bauland für diese Betroffenen auch ausweisen dürfen. Und das scheint ein schwierigerer Prozess zu werden, als es angedeutet worden ist. Der Hinweis war, das soll möglichst unbürokratisch und vereinfacht laufen. Und ich hoffe, dass das tatsächlich dann jetzt im Endeffekt so werden wird.
Heißt das, dass wenn alles Naturschutzzone ist, dass vielleicht eine Fläche, die eben jetzt unter Naturschutz steht, auch zur Bebauung freigegeben wird, einfach damit die Menschen leben können?
Das wäre unser Wunsch, zumal wir ja im Bereich der A Flächen haben, die die A bekommt, die dann zukünftig eben teilweise dann auch nicht mehr dem Eingriff der Menschen überlassen ist. Sind natürlich dann von der Qualität her etwas andere Flächen, weil das eine vielleicht weiter oben ist, natürlich in einem trockenen Bereich und das andere im gewässernahen Bereich. Nichtsdestotrotz dann auch in Zukunft wieder sehr hochwertige Flächen. Da ist eigentlich die Vorstellung schon so, dass man da einfach Flächen tauschen kann, anbieten kann. Hoffen wir, dass das auch gelingen wird in naher Zukunft.
Sehen Sie eine Flucht nach der Flut? Also ziehen viele Menschen weg oder haben vor, wegzugehen? Oder hängen die Leute doch hier an ihrer Heimat auch, an ihrem Tal?
Also gerade bei uns in der Verbandsgemeinde Altenahr wohnen viele Leute im Eigentum und kommen auch hier teilweise in mehreren Generationen aus dem Tal, sind also hier verwurzelt. Und das hat bei vielen dazu geführt, dass sie schon sagten, wir bauen wieder auf, wir wollen hier bleiben. Das hat mich auch sehr gefreut. Hätte ich an mancher Stelle so erstmal gar nicht erwartet, je nachdem auch wie die Betroffenheit ist, aber ein sehr schönes Signal. Das heißt, ich glaube, wir haben eine sehr gute Zukunft miteinander, aber es wird auch Menschen geben, die wegziehen. Und das können wir im Moment noch gar nicht wirklich quantifizieren. Es gibt auch Leute, die im Moment sagen, okay, wenn das jetzt nicht schnell genug geht, wenn die Gelder jetzt nicht mal langsam kommen, ich kann nicht unendlich warten. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, da, wo noch mehr Leute zur Miete wohnen, ist das einfach nochmal anders. Da sucht man sich dann eine andere Mietwohnung, Haus zur Miete. Und wenn man das gefunden hat, je nachdem, bleibt man gegebenenfalls auch da.
Die Menschen haben ja fürchterliche Dinge erlebt in dieser Nacht und um ihr eigenes Leben gebangt, stundenlang auf Dächern ausgeharrt, dann Tote gefunden. Also furchtbare Dinge, die Menschen einfach erlebt haben in dieser Nacht. Ein Trauma. Haben Sie psychologische Hilfe gehabt in den vergangenen Monaten? Weil die Bewohnerinnen und Bewohner müssen mit diesem Trauma klarkommen.
Es gab direkt am Anfang schon relativ viel Notfallseelsorge, PSNV. Es gibt mittlerweile auch ein Netzwerk wirklich von Therapeutinnen, Therapeuten, die auch Traumatherapeuten sind und Ähnliches, wo das Angebot über einzelne Gespräche deutlich hinausgeht, wo Leute sich auch mittel- und längerfristig Hilfe suchen können, wo auch eine erste Kontakt, eine erste Beratung auch sehr schnell starten sollte. Das wird parallel aufgebaut. Ob das dann jetzt in Zukunft ausreicht, ob noch weiter nachgesteuert werden muss, muss man sehen. Aber das kommt auf größere Füße und da gibt es auch entsprechende Hotlines, die auch einen relativ schnellen ersten Kontakt ermöglichen. Auch einen eher mal am Anfang anonymen Kontakt, wie das oft so ist in der Dörflichkeit, wo man sich kennt, fällt es manchen Menschen schwer zu sagen, ich kann da einfach hingehen, weil dann könnte ja jemand sehen, dass ich da hingehe. Es gibt beides. Manche brauchen das ganz direkt und möglichst einfach ohne Hürden und die anderen hätten gerne lieber einen etwas geschützteren Raum. Aber die Angebote gibt es und da kann ich immer nur wieder die Menschen bitten und hoffen, dass sie dann dieses Angebot auch wahrnehmen und Hilfe suchen, wenn sie merken, die Tage werden dunkler.
Frau Weigand, was wünschen Sie sich jetzt für die kommende Zeit am meisten?
Also im Moment aktuell erstmal, dass die Menschen für den Winter gut untergekommen sind und auch es ihnen so weit gut geht, dass sie ein wenig vielleicht auch Kraft schöpfen können und trotz der dunklen Jahreszeit es ihnen auch halbwegs gut geht und sie auch manchmal die Tage ein wenig genießen können. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Perspektive jetzt entsteht, dass die Menschen die Gelder bekommen, um ihre Häuser sanieren zu können, dass sie Firmen haben, Ansprechpartner haben, um zu wissen, okay, wie kann ich das auch möglichst sicher machen? Da ist immer wieder bei dem Thema Marathon. Ich brauche die Perspektive, um meine Kräfte einteilen zu können und auch wieder den Mut und die Kraft zu finden für die nächsten Schritte. Und viele, viele wollen, viele machen und dass die möglichst ein gutes Instrumentarium haben, um da auch ihre Kraft gut einsetzen zu können fürs eigene Zuhause, für den eigenen Betrieb, für die Nachbarn. Was auch immer da ansteht. Ja.
Es wird das erste Weihnachten nach der Katastrophe.
Mhm. Ja. Es wird, glaube ich, bei vielen, vielen Familien ganz, ganz individuell, ganz unterschiedlich ausfallen. Und ich hoffe, dass auch bei der Trauer und der Rückschau, die manche oder auch einige Familien haben werden und die auch Raum brauchen, dass auch viele hoffentlich ein wenig trotzdem die Tage miteinander genießen können und auch ein bisschen Zuversicht haben können und vielleicht auch, dass ein erstes Fest der Hoffnung wird, zu sehen, okay, wir sind aus diesem ersten Aufräumen in der Zerstörung weit raus und wir gehen tatsächlich Schritte wieder zu einem eigenen Zuhause, zu einem Wiedererstarken der eigenen Heimat, der eigenen Wurzeln hin, wo es ein Wohlfühlen wieder gibt, wo es wieder einen Alltag gibt, der vielleicht in ein, zwei Jahren diesen Namen auch verdient hat und der auch zwischendurch erlaubt, ohne schwere Gedanken einfach mal den Tag zu erleben.
Sie haben im September gesagt, um nochmal auf den Marathon zurückzukommen, Sie sind bei der ersten Versorgungsstation. Jetzt ist es der Winter. Wo sind wir jetzt?
Ich weiß es gar nicht ganz genau. Vielleicht ist der Marathon auch zu einem Ultralauf geworden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil mit jeder Aufgabe, die vielleicht abgearbeitet ist, 5 neue kommen. Aber andersrum sind wir weiterhin auf der Strecke und packen. Es wird dunkel, die Stirnlampen aus, um die Nacht durchzulaufen.
Cornelia Weigand, alles, alles Gute für Sie persönlich, aber natürlich auch für Ihre Verbandsgemeinde. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Die guten Wünsche können wir gut gebrauchen und wir hoffen, dass Sie uns stützen und wir bald schon wieder Positives berichten können.